wenn wir zum Mond fliegen, dann dauert so ein Flug vermutlich 3 Wochen in der ersten Mission und in so eine Kapsel passen nur begrenzte Anzahl an Vorräte hinein. Das heißt, ich kann da nicht einfach 200 Rollen Klopapier zum Beispiel reinpacken, weil ich da Panik habe, sondern ich muss mir genau überlegen, was brauche ich eigentlich in den 3 Wochen und wie viel kann ich mitnehmen. Und genau das mache ich jetzt auch.
Gegen den Corona-Koller. Der Weltpodcast für den Alltag im Ausnahmezustand. Hallo, mein Name ist Antonia Beckermann. Ich bin Redakteurin bei Welt. Es ist einer meiner persönlichen Albträume, über mehrere Tage oder Wochen eingeschlossen an einem Ort, von dem ich nicht einfach wieder wegkomme. Kommt das Ihnen bekannt vor? Nein, es geht nicht darum, das eigene Zuhause wegen Corona nicht mehr verlassen zu können. Es geht um eine viel, viel größere Isolation, die Isolation im Weltraum. Einer, der sich darauf seit Jahren freut, ist Matthias Maurer. Er ist neben Alexander Gerst der 2. Deutsche im Astronautenteam der ESA. Als Vorbereitung für seine Zeit im All hat er schon 6 Tage in einer Höhle und 16 Tage unter Wasser verbracht. Ich erreiche ihn im Homeoffice und spreche mit ihm über Erlebnisse, die für mich der absolute Horror wären. Hallo, Herr Maurer.
Hallo.
Wann werden Sie dann in den Weltraum fliegen?
Ich hoffe, dass ich 2021, 2022 fliegen kann, aber das hängt auch so ein bisschen von Corona ab.
Sie haben ja auf Facebook geschrieben, dass Sie Ihre Corona-Zeit planen wie einen Weltraumflug. Wie meinen Sie das?
Ja, also wenn wir zum Mond fliegen, dann dauert so ein Flug vermutlich 3 Wochen in der ersten Mission und in so eine Kapsel passen nur begrenzte Anzahl an Vorräte hinein. Das heißt, ich kann da nicht einfach alles 200 Rollen Klopapier zum Beispiel reinpacken, weil ich da Panik habe, sondern ich muss mir genau überlegen, was brauche ich eigentlich in den 3 Wochen und wie viel kann ich mitnehmen. Und genau das mache ich jetzt auch. Das heißt, ich versuche nur jede Woche einmal einkaufen zu gehen. Und dann kaufe ich auch genau auch nur für eine Woche und kaufe nicht wie verrückt alles, was ich da vor mir finde.
Was ist denn für Sie der Unterschied zwischen der aktuellen Isolation in der Corona-Krise und der Isolation im Weltraum?
Ja gut, im Moment sind wir alle isoliert. Das heißt, es ist ein großes Gemeinschaftsgefühl, was wir da gemeinsam erleben. Im Weltraum sind wir nur 6 Astronauten, leben dann für 6 Monate im Weltraum. Die 6 Monate sind jetzt sehr überschaubar für uns. Ich weiß vor der Mission exakt, wie lange es dauern wird und an welchem Tag ich wieder landen werde. Die Ungewissheit für uns Menschen auf der Erde in der Corona-Zeit ist da ein bisschen größer. Wir wissen nicht, sind wir jetzt 2 Wochen, 4 Wochen, 6 Wochen zu Hause eingesperrt oder vielleicht zieht sich das sogar noch länger hin.
Sie werden ja seit langem auf den Aufenthalt im Weltraum vorbereitet. Unter anderem haben Sie an einem Höhlenforschungsprogramm der ESA teilgenommen und waren da 6 Tage 200 Meter unter der Erde. Das wäre mein persönlicher Albtraum. Bei dem Projekt ging es ja auch darum, so Teamwork und Verhalten in extremen Situationen zu testen. Was waren für Sie die größten Herausforderungen?
Dieses Training ist ein wunderbares Training und Sie haben recht, am Anfang, wenn man in die Höhle einsteigt und hat vorher noch nie so eine längere Zeit in der Höhle verbracht, das wirkt anfangs schon so ein bisschen bedrückend und man denkt, oh, da 6 Tage, 5 Nächte in der Höhle zu überleben, halte ich das durch? Und ist das nicht seltsam, auch in der Höhle zu schlafen? Und vor allen Dingen war ja auch unser Camp zum Teil in Bereichen aufgebaut, die zu Winterzeiten von massivem Wasser durchflossen werden. Das heißt, ich hatte zwischenzeitlich schon mal so den Gedanken im Kopf, dachte, was würde jetzt passieren, wenn Wasser hier reinströmt, so wie im Winter, dann hätten wir ja gar keine Fluchtmöglichkeit. Also das erfordert schon so ein bisschen im Kopf, dass man sich an die neue Situation anpasst, dass man sich darauf einstellt und gewöhnt. Aber der Mensch ist sehr schnell anpassungsfähig. Und nach 1-2 Nächten in der Höhle war das eigentlich total normal. Und dann hat das Gehirn das akzeptiert, da gehöre ich hin.
Und was für eine Dynamik entwickelt sich dann zwischen Menschen, wenn sie plötzlich zusammen quasi eingeschlossen sind?
Das Training war ein Teambuildingstraining. Und unsere Aufgabe war es als internationales Team. Wir kamen ja aus verschiedenen Ländern. Wir hatten da einen 2 Russen, ein Amerikaner, ein Italiener und mich, als Team zu wachsen. Einer war der Commander, ein anderer war der Logistiker und die anderen hatten dann jeweils eigene Rollen, zum Beispiel Fotograf oder Kartografierer dieser Höhle oder Wissenschaftler für die Mikrobiologie, Wissenschaftler für die physikalischen Experimente. Und Ziel ist es, dass jeder sein Arbeitspensum abarbeiten muss, aber das war von dem Programm her so aufgebaut, dass man immer nur mit Hilfe der anderen seine eigenen Aufgaben erledigen kann. Das heißt, man lernt, Hilfe zu leisten, aber auch Hilfe anzufordern. Und dann sieht man, das Optimum für das Team erreicht man nur, wenn sich alle an gewisse Spielregeln halten. Und diese Spielregeln zu lernen, das war augenöffnend. Das hatte ich vorher auch noch nicht so bewusst vor Augen, wie meine eigenen Aktionen auf die anderen wirken und wie viel Feintuning da erforderlich ist, um einen maximalen Teamerfolg zu erzielen.
Das könnte man ja fast auf die Corona-Krise jetzt übertragen.
Ich denke, das ist total übertragbar, weil jede Familie, die jetzt zu Hause in ihren Wohnungen sitzt, ist ja so ein Team. Und da hat man auch, den Papa, der bestimmt was, und die Mama, die bestimmt was, und die Kinder machen was anderes. Aber eigentlich müssten alle versuchen, bestmöglich zu dem Teamerfolg, also zu dem Familienerfolg beizutragen und vielleicht auch mal die Rollen tauschen. Weil wenn man immer nur in einer Rolle ist, dann ist man betriebsblind für die Sorgen und Nöte, die jemand in der anderen Rolle hat.
Wenn es jetzt auf engem Raum zu einem Konflikt kommt, wie löst man den am besten?
Unser Ansatz war, dass wir jeden Tag uns morgens hingesetzt haben und haben einen Plan durchgesprochen. Was machen wir heute? Was bringt der Tag? Und was wollen wir erreichen? Was sind unsere Erfolgskriterien? Dann haben wir unsere Arbeiten durchgeführt. Zwischenzeitlich haben wir immer wieder versucht, in große Aufmerksamkeit auf das Team zu lenken. Das heißt, ich habe nicht einfach 4 Stunden lang mein Ding gemacht und mir war egal, was die anderen tun, sondern ganz das Gegenteil. Ich habe ständig geguckt, wo sind die anderen, wer hängt hinten dran, wem geht es ein bisschen schlechter, und die habe ich dann versucht zu unterstützen, sodass alle immer auf einem Niveau waren und alle gut gelaunt waren. Dann haben wir aber auch probiert, gemeinsame Zeit zu verbringen, in der Mittagszeit zusammen zu essen, Probleme zu diskutieren nochmal. Und es hat sich auch sehr schnell gezeigt, dass jeder von uns so gewisse Punkte hat, die anderen stören. Und man kann jetzt natürlich warten, bis diese Punkte einen so stören, dass es zum Streit kommt, dass man platzt. Viel besser ist es aber, wenn man das gut gelaunt und nett anspricht und sagt, guck mal, dies und jenes, was du da machst, wenn du es ein klein bisschen anders machst, dann bin ich so viel besser gelaunt. Und genauso gut sollen die anderen auch sagen, was ich besser machen kann. Und dann sehen wir, dass die Interaktion viel besser läuft. Und wenn es jetzt zum Streit kommt, ist es auch ganz gut, wenn man jemanden hat, der Mediator ist, der versucht, das Gespräch zu lenken und so ein bisschen zu steuern und so die Luft und die Spannung aus diesem Streit rauszuholen.
Sie haben ja gerade schon auf die Familie abgezielt, wenn man jetzt das Ganze auf die Gesellschaft gerade überträgt. Da ist ja ein Rollentausch dann schwierig. Mediator, wer könnte das sein? Die Politik? Inwieweit kann man das, was Sie gelernt haben, jetzt hier auch auf Deutschland gesamt oder die Gesellschaft übertragen?
Ja, also momentan sind wir in einer Situation, in der international eine Krise herrscht, und die Informationen im Internet, die überfordern die meisten Leute. Da kommen ständig Horrormeldungen, so viele krank und so viele Tote und dies fehlt und das ist ungewiss. Und ich empfinde, dass sehr viele Leute total überlastet sind und fast schon mit Panik auf diese Informationsflut reagieren. Und da kann ich nur sagen, ich als Astronaut bin ja in einer ähnlichen Situation, wenn ich in den Weltraum fliege, so eine Weltraummission, die ist so komplex. Und wenn ich da alles selbst planen will und ich will alles 100% überprüfen und durchschauen und hinterfragen, ja, dann brauche ich auch nicht zu fliegen, weil das überlastet mich total. Das heißt, ich habe gelernt, auf die Arbeit der Experten zu vertrauen. Ich weiß, die Ingenieure, die die Rakete bauen, die machen das nach bestem Wissen und Gewissen. Und dann gibt's dann die Prüfingenieure, die überprüfen alles. Und dann gibt's die Wissenschaftler, die machen die Experimente klar. Und ich kann mich auf dieses Team verlassen. Und deswegen hinterfrage ich diese ganzen Sachen nicht mehr. Und diesen Tipp möchte ich weitergeben an die ganzen Menschen jetzt. Klar kann man sich informieren, aber man soll nicht ständig versuchen, die Arbeit der Virologen, der Ärzte, der Politiker zu hinterfragen und schlecht zu machen, weil man denkt, man hätte eine bessere Lösung. Wir müssen jetzt als ein Team arbeiten und wir müssen jeden Experten, der eine Rolle zugewiesen bekommen hat, auch seine Arbeit machen lassen.
Da ist ja tatsächlich aus meiner Sicht häufig gerade die Schwierigkeit, dass die Experten sich auch einfach widersprechen.
Ja, gut, wenn es keine einheitliche Meinung gibt, und dann ist ein solcher Widerspruch natürlich auch sinnvoll, eine Diskussion, aber diese Diskussion muss dann von Experten geführt werden. Es bringt dann wenig, wenn ich als Matthias da jetzt reinspringe und sage, ich möchte mit den Virologen damit diskutieren. Ich ja, ich könnte es vielleicht hinterfragen, ich könnte sagen, ich habe es nicht ganz verstanden, kommuniziert es so, dass auch ich als Laie das besser verstehe, aber letztendlich muss ich mich auf die Arbeit der Experten verlassen.
Sie haben ja neben der Höhlenexpedition noch ein anderes spannendes Projekt gemacht, der NASA. Und zwar sind Sie im Juli 2016, das Projekt hieß NEMO, 16 Tage lang mit 5 Kollegen in einem Labor 20 Meter unter dem Meeresspiegel gewesen. Wie hält man es auf so einem kleinen Raum mit 5 Kollegen für einen so langen Zeitraum aus?
Das war ein sehr spannendes Abenteuer unter Wasser und galt auch das Gleiche, als wir da eingetaucht sind in diese Station, 20 Meter unter der Wasseroberfläche. Da war uns klar, wenn wir dort unten ankommen und nach einer Stunde, dann ist unser Körper so mit Stickstoff gesättigt. Wir können da nicht sofort wieder auftauchen. Dann begeben wir uns in Lebensgefahr. Das ist diese Taucherkrankheit. Das heißt, uns war klar, einmal teilgenommen, müssen wir diese 16 Tage durchhalten. Es gibt da kein Entrinnen sozusagen. Und man macht sich da schon so seine Gedanken, weil ich hatte eigentlich bis dahin noch nie so lange unter Wasser überlebt und dann auch so eine kleine Station. Das war wirklich ein sehr, sehr enger Raum. Aber wir hatten unseren geregelten Tagesablauf. Und der Tagesablauf war strukturiert wie auf der Internationalen Raumstation. Das heißt, morgens sind wir aufgestanden, hatten eine gewisse Zeit dann für die Morgenwäsche und das Frühstück. Und dann ging es sofort los mit einer Sitzung. Das Kontrollteam war zugeschaltet. Wir haben den Tagesablauf besprochen. Dann fing jeder an, seine Arbeiten durchzuführen. Und dabei haben wir auch festgestellt, ständig stehen wir uns im Weg. Und wir mussten das immer so als Team koordinieren, dass jeder seine Arbeit machen kann und nicht jeder nur auf seinen eigenen Vorteil geachtet hat.
Was denken Sie, was ist schwieriger, über einen längeren Zeitraum mit Kollegen auf engem Raum oder mit der Familie?
Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Also ich denke fast, dass es schwieriger ist mit der Familie. Weil die Familie, also jetzt ein bisschen, sag ich mal, nehmen Sie es nicht ernst, aber die Familie kann man sich nicht aussuchen, da ist man reingeboren und da hat man zum Teil auch Charaktere, die so ein bisschen unterschiedlich sind. Und bei den Astronauten ist man als Team losgeschickt worden. Man hat als Team die gleiche Ausbildung durchlaufen. Wir sind alle ausgefiltert worden auf genügend große Sozialkompetenz. Wir sind trainiert worden, dass wir auch in Stresssituationen entsprechend uns gewissen Regeln dann verhalten. In der Familie ist es nicht so. Also ich kann jetzt nicht die Brüder und Schwestern, Mama und Papa zwingen, sich an die Regeln zu halten, die ich da in meinem ESA-Training gelernt habe. Und manche, ja, Familienmitglieder sind vielleicht auch ein bisschen impulsiver, sind auch ein bisschen gestresster und die können das vielleicht schlechter abschalten. Also von daher finde ich es fast leichter, so eine schwierige Mission als Kollegen durchzuführen. Wir fliegen ja als Kollegen los und sagen immer, wir kommen als Freunde zurück, als jetzt in der Familie.
Ihr Aufenthalt im Weltraum wird ja jetzt weitaus länger dauern als die 16 Tage unter Wasser. Was macht Ihnen Angst, wenn Sie an eine so lange Isolation denken?
Also wenn es Richtung Mission geht, dann habe ich eigentlich nur eine Angst und die ist, dass es nicht losgeht. Also eine Sorge, die ich jetzt habe, ist, dass Corona vielleicht wieder den Start bis nach hinten verzögert. Dann hängt ja noch alles davon ab, bevor meine Mission losgeht, dass die neuen amerikanischen Kapseln zertifiziert werden. Das heißt, ich werde nicht mit einer Sojus fliegen wie Alexander Gerst bei seinen letzten 2 Missionen, sondern mit einer neuen Kapsel. Und die sind noch nicht getüftet. Sozusagen. Im Weltraum an sich, denke ich mal, bin ich sehr gut darauf vorbereitet, in dieser Isolation zu leben, das auszuhalten. Wir haben da ja sehr viele Möglichkeiten, Kontakt mit dem Boden aufrechtzuerhalten. Also wir können über Telefon eigentlich jederzeit unsere Familie, unsere Freunde anrufen, mit denen reden. Wir haben noch einmal die Woche eine Videoverbindung, so ähnlich wie Skype, Videotelefon mit der Familie, so dass wir uns dann auch gegenseitig sehen. Alle 2 Wochen habe ich auch ein Pflichtgespräch mit einem Psychologen. Das ist für alle Astronauten der Fall. Das ist einfach präventiv, um zu sehen, können wir da nochmal ein bisschen Unterstützung geben, können wir ein bisschen Spannung abbauen. Dann betreiben wir auch Sport auf der Raumstation, jeden Tag 2 Stunden. Das brauchen wir, weil der Körper in Schwerelosigkeit Muskeln und Knochen abbaut. Aber es ist natürlich auch sehr gut für die Seele, weil so eine sportliche Betätigung, das braucht man. Der Körper schüttet dann auch Endorphine aus. Und das wäre auch so mein Tipp für die Menschen, die jetzt zu Hause sind. jeden Tag irgendwo sich ein bisschen auspowern. Ist jetzt egal, ob man da jetzt joggen geht, solange man noch rausgehen darf. Man kann auch in der Wohnung drin da Liegestütz machen oder Burpees, also springen und Seilhüpfen oder was auch immer man sich da ausdenken mag. Im Internet gibt es Möglichkeiten, also gibt es vielfältige Alternativen. Ja, und dann machen wir als Team auf der ISS auch gemeinsame Aktivitäten. Das fängt an vom gemeinsamen Mittag- und Abendessen. Am Wochenende müssen wir gemeinsam die Station putzen. Es kommt ja kein Putzservice da hoch. Und sonntags haben wir dann Freizeit. Das ist auch wichtig. Und dann können wir, was ich weiß, ein Buch lesen oder aus dem Weltraum lieben es, Bilder zu machen. Wir fotografieren die Erde. Wir können das dann twittern, posten, Facebook, kleine Videoclips aufnehmen. Wir können aber auch zusammen ein Fußballspiel gucken. Also da gibt es sehr, sehr viele Möglichkeiten. Und also diese 6 Monate, die gehen, glaube ich, schneller vorbei, als man denkt.
Was wird Ihnen denn am meisten fehlen im Weltraum?
Ja, ich denke, fehlen wird mir die frische Luft. Ich gehe gerne in den Wald, laufe gerne im Wald und spüre so dann den Wind, wie er dann um die Nase bläst oder auch am Meer, dieser frische Geruch nach See. Ich denke, das wird fehlen. Auch die Stille im Wald, so das Blätterrauschen. Auf der Raumstation haben wir sehr viele technische Geräte, viele Pumpen und da klappert es und surrt es die ganze Zeit. Und das ist dann ein monotones Geräusch und auch die Geruchskulisse, die ist sehr, sehr monoton und sehr ein technischer Geruch. Also meine Kollegen, die Samantha Cristoforetti, von der gibt es ein ganz, ganz schönes Bild, als sie gelandet ist in Kasachstan aus der Sojus raus. Da hat sie erst einmal so eine Blume genommen und hat an der Blume gerochen und der Gesichtsausdruck, der sagt einfach alles.
Hat Alexander Gerst Ihnen denn schon irgendwelche Tipps gegeben, was Isolation auf der ISS angeht?
Ja, also wir sind ja ein kleines Astronautenteam. Wir sind momentan 7 aktive Astronauten. Alexander Gerst und ich sind die einzigen Deutschen, aber dann haben wir einen französischen Kollegen, einen englischen Kollegen, 2 Italiener, einen Däne und wir tauschen uns natürlich aus und beraten uns und jeder, der jetzt frisch eine Mission geflogen ist, der zurückkommt, der sagt, ey Jungs, das und das war jetzt dieses Mal neu und das würde ich anders machen. Also wir tauschen uns da sehr viel aus. Das hilft auch, das braucht man.
Sie haben ja schon mit Sport und sowas genannt. Was für konkrete Tipps hätten Sie denn sonst noch jetzt für unsere Hörer, wie sie aktuell mit der Isolation umgehen sollen?
Ja, also die Menschen, die jetzt sehr nervös sind und gestresst sind von den ganzen Nachrichten, denen würde ich einfach empfehlen, eine Handysperre. Einfach mal sagen, ich gucke jetzt heute nur eine halbe Stunde in mein Handy, heute Morgen, dann weiß ich, was der Stand ist und heute Abend gucke ich da auch wieder rein und den Rest des Tages mache ich mal etwas, was mich komplett ablenkt. Ich lese mal ein Buch oder ich gehe einfach mal raus in die frische Luft und genieße einfach mal auch die Schönheit des Tages. Wir haben ganz, ganz tolles Wetter, Sonnenschein. Also, dass man versucht, jedem Tag etwas Positives abzugewinnen. Und dann denke ich mal, soll man am Ende des Tages auch zurückblicken und sagen, okay, wie war jetzt der Tag heute? Habe ich das erreicht, was ich mir heute Morgen vorgenommen habe? War das ein toller Tag, ein erfolgreicher Tag? Und ich denke, dann automatisch wird man da ein bisschen entspannter werden und auch, sage ich mal, alles nicht mehr so dramatisch sehen.
Herr Maurer, eine letzte Frage noch. Gibt es auf der ISS eigentlich Klopapier?
Selbstverständlich gibt es auf der ISS Toilettenpapier. Auf der ISS, wissen Sie ja, ist die Toilette so ein bisschen anders als hier auf dem Boden. Dort schwebt ja alles. Und das, was in die Toilette gehört, das würde ja, sage ich mal, einfach davon entschweben, wenn wir dort oben nicht auch so eine Art Staubsauger dran hängen hätten. Wir haben aber oben auch keine Dusche, sondern wir machen alles mit feuchten Tüchern. Und die feuchten Tücher, die kann man nutzen, um den Körper zu waschen, aber man kann sie natürlich auch auf der Toilette verwenden. Also die Kombination Toilettenpapier mit feuchten Tüchern ist die Wahl im Weltraum.
Vielen Dank, Herr Maurer. Vielen Dank für das Gespräch. Tschüss.
Tschüss.
Klopapier und Feuchttücher. Passender kann ein Gespräch über Corona und Weltraum nicht enden. Wenn Sie gerade besondere Erfahrungen in der Ausnahmesituation mitnehmen, erzählen Sie sie uns und schreiben Sie an audio@welt.de. Abonnieren können Sie uns auf allen Podcast-Apps. Wir freuen uns, wenn wir Sie auch weiter durch den Ausnahmezustand begleiten dürfen. Mein Name ist Antonia Beckermann. Passen Sie auf sich auf.